Hallo, wir sind Elisa und Johanna von der Seebrücke Köln mit einer neuen Folge unseres Podcasts Das Megafon.
Hallo.
Bevor wir in unserer ersten Kategorie einige Gedanken zur aktuellen politischen Lage mit euch teilen, hören wir einen Text eines 15-jährigen afghanischen Mädchens. Ein Traum hinter verschlossenen Türen. Ihr Name ist Parwana, 15 Jahre alt. Bis zur 7. Klasse ging sie voller Träume in die Habibia-Schule. Sie sagte immer, ich will Ärztin werden, damit Frauen nicht zu einem männlichen Arzt gehen müssen. Doch plötzlich änderte sich alles. Die Schulen wurden geschlossen und niemand ließ sie mehr in den Unterricht. Als sie diese Nachricht hörte, weinte sie die ganze Nacht. Ihre Bücher blieben auf dem Bett liegen, während sie selbst neben der Wand saß und auf ein Fenster starrte, das keinen Schulmorgen mehr zeigte. Heute beginnt Parwana jeden Morgen damit, Tee zu kochen, das Haus zu putzen und dann in das Zimmer zu gehen, in dem ihre Bücher in einer Ecke liegen. Langsam beginnt sie zu lesen und sagt, »Niemand kann mir meinen Traum nehmen, auch wenn man die Schultür schließt.« Parwana ist nicht allein. Tausende andere Mädchen sind wie sie, ausgeschlossen vom Unterricht, von ihren Träumen und vom Klang der Schulglocke. Doch ihre Herzen schlagen weiter. Sie hoffen noch immer. Und selbst unter dem Schleier vergessen sie den Mut zum Lernen nicht.
Und mit diesem Eindruck heißen wir euch auch nochmal ganz herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute haben wir wieder eine Gästin dabei, die eine Online-Schule für afghanische Mädchen gegründet hat. Das hören wir allerdings dann erst in der zweiten Kategorie. Wie gewohnt starten wir nun mit Kategorie 1 der aktuellen politischen Lage.
Deutschland versteht sich als Land, das die Menschenrechte achtet. Doch vor kurzem hat der UN-Sozialausschuss erstmals Deutschland, konkret also die Bundesregierung, gerügt, dass es soziale Menschenrechte verletzt und damit gegen den UN-Sozialpakt verstößt. Das gab es noch nie.
Und warum war das so?
Einem jungen Geflüchteten, der sich im Dublin-Verfahren befand, der also in ein anderes EU-Land abgeschoben werden sollte, waren Unterkunft und Nahrung entzogen worden. Das verstößt gegen geltendes Recht. Im letzten Jahr haben Pro Asyl zufolge mehr als 60 Gerichte in Deutschland Betroffenen, die in ähnlichen Fällen gegen den Leistungsausschluss geklagt hatten, Recht gegeben. Und nun auch die Vereinten Nationen. Daraus wird deutlich, Menschenrechte gelten für alle, auch für Menschen, die im Dublin-Verfahren stecken.
Und besonders sollten sie das natürlich auch in Deutschland. Genau, ein weiterer Punkt, den wir euch im aktuellen politischen Kontext mitgebracht haben, bezieht sich auf Menschen aus Afghanistan und passt damit ja auch schon zu unserer Kategorie 2, die wir gleich besprechen. Genau, und zwar ist es so, dass die Bundesregierung derzeit eine neue Idee entwickelt hat, kann man so sagen, wie man Afghaninnen und Afghanen, die eigentlich eine deutsche Aufnahmezusage haben und derzeit in Pakistan ausharren, loswerden kann. Und zwar ist es so, dass sie diesen Menschen Geld anbieten, in Summe 10.000 Euro, wenn sie dafür aber freiwillig zurück nach Afghanistan gehen und aus dem Bundesaufnahmeprogramm ausscheiden. Dieses Angebot ist mit einer Drohung versehen, dass Deutschland ab Ende 2025 sowieso jede Unterstützung für die Menschen einstellen wird.
Blicken wir etwas zurück. Im Jahr 2022 hatte die letzte deutsche Regierung eingesehen, dass nach dem Abzug der deutschen Truppen tausende Menschen in Lebensgefahr schwebten und ein Bundesaufnahmeprogramm aufgelegt, mit dem eigentlich jeden Monat 1.000 Menschen nach Deutschland in Sicherheit kommen sollten. Dann drehte sich der politische Wind durch das undifferenzierte und migrationsfeindliche Agieren der rechten und rechtsextremen Kräfte immer mehr. Schon die alte Bundesregierung verzögerte die Aufnahmen durch neue und wieder neue Sicherheitsüberprüfungen immer weiter. Die neue Regierung beschloss, jegliche humanitäre Aufnahmeprogramme zu beenden und setzte die Einreisen aus. Nur die wenigen Menschen, denen es gelungen war, mit Hilfe einer NGO gegen die Nichteinhaltung der Aufnahmezusage erfolgreich zu klagen, konnten seitdem noch einreisen.
Genau, und nun will man sich diesen eigenen Wortbruch, den die Regierung sich ja damit leistet, mit Geld schönreden. Um die Sicherheit der betroffenen Menschen, das sind ungefähr noch 2000 Menschen, geht es dabei gar nicht mehr. Die 10.000 Euro stehen auch in gar keinem Verhältnis zu einem sicheren Leben oder auch nicht zu den Kosten, die die Menschen sowieso schon jetzt für ihre Flucht und ihre Unterkunft oder auch den Verlust der Arbeitsstelle aufbringen mussten. Wir können ja auch mal die Frage hier in die Runde stellen: Für wie viel Geld würdet ihr ein sicheres Zuhause aufgeben wollen? In ein Land gehen, in dem euch persönlich Folter droht, in dem man nicht alleine auf die Straße gehen darf als Frau, in dem man keinen Zugang zu Bildung bekommt? 10.000 Euro reichen da eher nicht.
Noch im Sommer 2025 hatte Außenminister Wadefuhl gesagt, dass er sich an die deutschen Aufnahmezusagen gebunden fühlt und bis Ende des Jahres die Verfahren abschließen will. Doch das gilt jetzt für die Regierung offenbar nicht mehr. Als Wadefuhl kürzlich bei einem Besuch in Syrien feststellte, Zitat, hier können wirklich kaum Menschen richtig würdig leben, wurde er von PolitikerInnen der eigenen Partei für diese Aussage scharf kritisiert. Bei der CDU/CSU scheint es also so zu sein, sobald sich eine Person tatsächlich von christlich-menschlichen Überzeugungen leiten lässt, bekommt sie in ihrer Partei einen riesengroßen Gegenwind. Wir erinnern uns an die parteiinternen Diskussionen der letzten Wochen. Genau so war es ja auch 2015 bei Frau Merkels »Wir schaffen das«. In den darauffolgenden Monaten hat ihre Partei eine Kehrtwende von ihr verlangt und eine Asylrechtsverschärfung nach der anderen durchgesetzt. Die letzten Jahre zeigen immer deutlicher, dass das C im Parteinamen dieser Partei einfach keinerlei handlungsleitende Bedeutung mehr hat.
Genau, damit beschließen wir die Kategorie 1 der aktuellen politischen Lage und kommen jetzt zur Kategorie 2, unser Thema des Tages. Wir haben eine ganz großartige Frau afghanischer Herkunft kennengelernt. Deshalb wollen wir ihr heute den Großteil unseres Podcasts widmen. Wir werden nämlich gleich mit Benazir Poya sprechen. Sie hat in Afghanistan für Deutschland gearbeitet und wurde ein paar Monate nach der Machtübernahme der Taliban im Sommer 21, dann im November als Ortskraft nach Deutschland evakuiert. Das Schicksal von Mädchen und Frauen in Afghanistan ließ sie trotzdem nicht los und sie verzweifelte an dem Wissen, dass afghanische Mädchen unter den Taliban ab der 7. Klasse mittlerweile komplett aus dem staatlichen Schulsystem ausgeschlossen werden und keine Bildung mehr erhalten. Und dann hatte sie die Idee, wie sie von Deutschland aus diesen Mädchen helfen kann. Sie gründete daraufhin eine Online-Schule, die Anna-Akademie.
Genau, und bevor wir uns intensiver mit der Anna-Akademie beschäftigen und ihren Bericht hören, wollen wir aber noch mal daran erinnern, was Deutschland überhaupt mit diesem weit entfernt liegenden Land zu tun hat. Es begann am 11.09.2001 mit den Terroranschlägen auf das World Trade Center in New York. Die USA riefen nach diesen Anschlägen einen Krieg gegen den Terror aus, unter dem Namen Operation Enduring Freedom. Deutschland sah eine Beistandspflicht und war mit der Bundeswehr von 2001 bis 2021 Teil der internationalen ISAF-Mission, also der International Security Assistance Force unter Führung der NATO. Das war der größte Einsatz in der Geschichte der Bundeswehr. Afghanistan wurde deshalb zum Einsatzgebiet, weil die seit 1996 dort herrschenden Taliban der Terrororganisation Al-Qaida erlaubten, ihr Land als Rückzugsort zu nutzen. Sie weigerten sich, den Drahtzieher der Anschläge, Osama bin Laden, an die USA auszuliefern. Daraufhin erfolgte der kriegerische Einsatz der ISAF. Die Taliban wurden zurückgedrängt und Osama bin Laden schließlich gefunden und getötet. Danach war das Ziel der ISAF-Mission die Unterstützung des afghanischen Wiederaufbaus, die Aufrechterhaltung der Sicherheitslage, die Schulung eines afghanischen Polizeiapparates und der Aufbau staatlicher demokratischer Strukturen. Dabei halfen viele afghanische Bürgerinnen und Bürger mit, teils angestellt bei den deutschen Truppen. Frauen erarbeiteten sich in dieser Zeit große Freiheiten, zum Beispiel in den Bereichen Bildung und Berufstätigkeit.
Genau, und trotz eines zwischenzeitlich demokratisch gewählten afghanischen Präsidenten gelang dieser angestrebte Umbau des Landes nie so ganz. In der Zwischenzeit konsolidierten sich die Taliban und nach dem Abzug der NATO-Truppen im Sommer 21 eroberten sie Stück für Stück das Land zurück. Und mit dem Einmarsch der Taliban in Kabul am 15. August 2021 etablierten sie von neuem ein islamisches Emirat. Ihr erinnert euch wahrscheinlich alle, dieser fluchtartige Abzug der Truppen in Afghanistan hat ganz chaotische Bilder bei mir noch sehr stark eingeprägt. Bilder vom Flughafen, von den verzweifelten Menschen, die versucht haben, in die startenden Flugzeuge zu gelangen. Das war wirklich ganz schrecklich damals. Und all die Menschen, die sich ja die Jahre davor die Frauen- und Menschenrechte zurückerobert hatten, blieben vielfach voller Angst in Afghanistan zurück unter den Taliban. Auch viele Menschen, die bei den militärischen Einrichtungen Arbeit gefunden hatten, also die sogenannten Ortskräfte, blieben zurück. Und die waren alle in sehr großer Gefahr. Auf Seiten der Taliban kursierten sogenannte Todeslisten für diese Menschen, die sich angeblich verräterisch dem Feind angedient hatten. Ebenso für die Frauen- und MenschenrechtsaktivistInnen, die sich für freiheitliche Rechte engagiert hatten, die dem Gesellschaftsbild der Taliban so richtig zuwiderliefen.
Nachdem wir uns nun die grundlegenden Informationen nochmal in Erinnerung gerufen haben, starten wir in das Gespräch mit Benazir Poya.
Vielen Dank, hallo liebe Johanna und
hallo Benazir, herzlich willkommen. Ja, wir freuen uns, dass du da bist. Du hast ja im Iran Psychologie studiert und in Afghanistan für die Deutschen bei den Johannitern gearbeitet.
Ich hab meine
Was waren dort deine Aufgaben?
In Iran gemacht und dann als Psychologin, klinische Psychologin und auch Gender and Protection Officer in Johanniter Unfallhelfer gearbeitet. Und meine Aufgaben waren so viele als Psychologin. Ich habe mit Frauen, Familien und Kindern gearbeitet und auch ich habe so viele Seminare und auch Workshops für Familie und auch Kinder gemacht wegen diesen Human Rights und auch wie mit Kindern, mit Familie, mit Frauen und diesen, wie das funktioniert und wie das ist in Afghanistan und wie ist ein gutes Beispiel, ja? Zum Beispiel so viele Frauen und so viele Kinder haben keine Ahnung wegen diesen Recht und auch wegen diesen Regeln. Deswegen, ich habe gearbeitet als Helfer und auch Psychologin mit diesen Frauen, Familien und auch Kindern.
Ja. Ja, das heißt, du hast beraten, du hast aufgeklärt, aber eben auch Dinge aufgearbeitet und sie dabei unterstützt.
Genau, ja.
Ja. Okay. Und weil du für die Deutschen gearbeitet hast, warst du nach der Machtübernahme der Taliban im Sommer 2021 eine gefährdete Person. Und darum wurdest du im November 2021 nach Deutschland evakuiert. Wie war deine Ankunft hier in Deutschland?
Ankunft, das war sehr gut für mich. Ich war froh, hier sicher zu sein, hier unterstützt zu sein. Wegen meiner Arbeit, das war sehr schwierig für mich, in Afghanistan zu sein und das war auch gefährlich. Aber das war sehr schwierig auch, meine Heimat, meine Hause und alles zu lassen und hier kommen. Und ich denke, das ist auch schwierig für jeden Mann, Hause zu lassen, Heimat zu lassen. Ja, das war auch für mich was.
Ja, also da braucht es sicherlich einen guten Grund, um seine Heimat zu verlassen. Das macht man sicherlich nicht leichtfertig. Aber ja, hoffentlich bist du inzwischen an dem Punkt, dass du dich auch hier wohlfühlst. Auch wenn es sicherlich klar ist, dass du deine Heimat vermisst.
Ja, natürlich. Und das ist auch schwierig, dass wir können nicht zurückzugehen. Ja? Und ja, wenn wir etwas sehen, Video oder Social Media, oder jemand kommt von Afghanistan, von Kabul, Hauptstadt von Afghanistan, das ist sehr schwierig. Und ich immer frage, wie ist das mit Frauen, wie ist das mit Laufen für Frauen, und immer traurig. Ja,
ja, ja. Das ja, es ist dir ja nicht egal, wie es anderen Menschen da geht, ne?
Genau, ja.
Also nicht nur Freundinnen oder Verwandten, sondern einfach der Bevölkerung insgesamt.
Genau.
Also in Afghanistan haben die Taliban ja jetzt seit dem Sommer 2021 wieder die Macht übernommen. Wie hat sich die Situation für Mädchen und Frauen in Afghanistan durch die Taliban verändert? Kannst du uns dazu was sagen?
Ja. In Afghanistan zum Beispiel, wenn wir sehen und wenn wir hören, es gibt keine Frauen. Keine Frauen im Straßen, keine Frauen im Markets, keine Frauen in Arbeit. Alles weg, ja. Und was ist das passiert? Das ist alles Taliban gemacht, ja. Sie hatten alle Frauen gelöscht von Leben. Und alles verboten für Mädchen, für Frauen zum Beispiel. Mädchen und Frauen dürfen nicht zur Schule gehen oder Arbeit oder Uni studieren. Und jede Frau oder Mädchen in Afghanistan dürfen nicht alleine gehen draußen oder etwas kaufen. Immer bei einem Mann sein, Bruder, Mann, Vater, ja.
Das heißt, Frauen und Mädchen sind aus dem alltäglichen Leben fast vollständig verschwunden. Und wenn welche zu sehen sind, dann nur in Begleitung einer männlichen Person.
Genau.
Und es gibt keine Abbildung mehr. Das heißt, aus dem lebendigen Straßenbild sind sie quasi gelöscht. Man findet keine Mädchen, keine Frauen, die sich unterhalten, die irgendwo zusammenstehen. Das ist alles nicht möglich. Und die Frauen, das Leben der Frauen und Mädchen findet fast nur zu Hause statt.
Genau, nur im Hause, ja. Und wenn wir sehen in einem Video, zum Beispiel Social Media oder etwas von News, das sind nur Männer.
Ja.
Nur Männer. Vielleicht, das ist ein Land in der Welt, das ist Möglichkeit zum Beispiel nur Männer zu sehen, ja, und das ist sehr schwierig. Und das ist auch sehr schwierig, wenn jemand oder Familie gibt es keinen Mann, ja?
Ja,
wegen diesem Krieg und was andere Sache passiert in Afghanistan und was ist passiert mit diesen Frauen, und das ist auch sehr schwierig.
Das heißt, wenn der Mann verstorben ist oder weggegangen ist, keine Ahnung, dann sind die Frauen komplett vom Leben abgeschnitten, weil sie alleine nicht mal einkaufen gehen dürfen?
Ja, das ist nicht nur kaufen, ja, zum Beispiel arbeiten. Zum Beispiel, ja, das ist eine Familie, eine Frau, zum Beispiel eine alte Frau mit drei Mädchen, ja, drei Mädchen, und es gibt keinen Sohn und keinen Mann, ja. Und was ist passiert mit diesem Leben, ja? Zum Beispiel kaufen, arbeiten oder was noch machen. Das ist sehr schwierig für diese Familie. Und es gibt so viele in Afghanistan, in dieser Situation sind ja.
Nicht nur keine Schulbildung mehr, keine Möglichkeit zum Studieren. Sie dürfen eben auch nicht arbeiten und sind eigentlich der grundlegenden Rechte beraubt.
Genau.
Unter den Taliban dürfen ja Mädchen ab der 7. Klasse nicht mehr zur Schule gehen. Wie waren denn die Bildungsmöglichkeiten für Mädchen und Frauen in der Zeit, als die Taliban nicht an der Macht waren?
Ich habe meine Studieren, meine Schule auch in Afghanistan gemacht, bis mein Bachelor. Und das war genau für alle Mädchen und Frauen in Afghanistan, das war passiert in 20 Jahren. Und alle Mädchen hat diesen Recht oder diese Möglichkeit, zur Schule gehen, zur Uni gehen, arbeiten, welche Studium zu machen. Das war ganz normal und ganz leicht für Mädchen und auch Frauen. Aber jetzt gibt es keine, ja? Das ist anders jetzt.
Ja, das ist anders jetzt und das ist ganz schön schwer und das ist sicherlich für dich als Frau, die aus Afghanistan kommt, besonders schwer auszuhalten und darum hast du ja gemeinsam mit deinem Mann gedacht, was können wir tun, um Mädchen in dieser Situation in Afghanistan zu unterstützen und darum habt ihr die Anna-Akademie gegründet. Was ist die Anna-Akademie?
Ja. Ja, wir haben das gegründet. Mein Mann hat so viel am Anfang gemacht und so viele Ideen, so viele Sorge gehabt. Was ist mit Afghanistan? Wenn ich habe eine Tochter, ich habe eine Schwester. Und wie genau das passiert in Afghanistan, das ist auch vielleicht mit meiner Schwester, mit meiner Tochter auch möglich, ja? Und deswegen... Er hat und wir hat das gegründet und das ist nur ein Fenster von Hoffnung für Afghanistan-Mädchen. Das Afghanistan-Mädchen können von 7. Klasse bis 12. Klasse Online-Unterricht machen.
Ja, also die Anna-Akademie ist eine Online-Schule und damit ermöglicht ihr Mädchen eben doch eine schulische Bildung. Und das ist ja eine großartige Idee und sicherlich gibt das wirklich den Schülerinnen, die ihr habt, Hoffnung. Anna ist das persische Wort für Granatapfel. Warum habt ihr diesen Namen gewählt?
Granatapfel, das ist ein Symbol von Leben, Zusammenhalt und auch Stärke, ja, und wegen dieser Bedeutung, wir hatten diesen Namen genommen und wie das ist passiert in Afghanistan, ja, und das auch Granatapfelbaum, auch wenn in schwierigen Situationen, das ist nur mehr Stärke, ja, Granatapfel wird in stärkeren Situationen so nur mehr stark zu sein. Deswegen, ja, wir haben das, wie genau die Situation von Afghanistan-Mädchen ja, gehabt.
Was war denn, also ihr habt die gegründet, weil ihr eben Mädchen irgendwie die Möglichkeit geben wolltet, doch Bildung zu erlangen und auch Schulabschlüsse zu machen. Welche Vorarbeiten waren denn nötig, damit ihr überhaupt starten konntet?
Ja, wir hatten ein Jahr Research gemacht, was andere Leute machen und was müssen wir machen, was ist besser. Und wir haben gefunden, das muss mit internationalen Standards sein und auch heimlich sein. Ja? Das ist auch sehr wichtig für uns wegen Sicherheit. Und deswegen, wir haben unser Lernmanagementsystem gemacht, unser Curriculum von Anfang bis jetzt. Wir hatten gearbeitet und so viel gemacht mit unserer Educational Specialist und mit unserem Team etwas besser machen, ja? Was ich glaube und was meinen Mann glaube, wenn wir machen etwas gut zu machen. Und deswegen, wir hatten so viel vorbereitet und das war so viel Arbeit.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass das wahnsinnig viel Vorbereitung und irgendwie Nachforschung, Erkundungen einziehen, damit ihr entsprechende Vorgaben erfüllt, wie du das schon gesagt hast. Wann habt ihr genau gestartet? Wann ist das erste Schuljahr an der Anna-Akademie gestartet?
Wir haben unoffiziell 23 Jahre angefangen und das ist unser zweites Jahr, das wir machen. Und offiziell wir hier in einem Verein registriert.
Das heißt, ihr habt Anna Akademie als Verein eingetragen.
Genau, aber unsere Aktivität und unsere Arbeit war als Initiative im Anfang. Aber jetzt das ist offiziell als Verein in Köln, das wir machen. Und das ist unser zweites Jahr, das wir machen und wir haben Schülerinnen in unserer Online-Schule.
Und wie ist die Anna-Akademie konkret aufgebaut? Wir haben schon gehört, es ist ein Verein, aber wie sind jetzt für die Online-Kurse die organisatorischen Abläufe? Wann ist Unterricht? Wann beginnt ein Schuljahr? Wie lange am Tag ist der Unterricht?
Ja, Anna Akademie ist wie Schule, als Online-Schule. Und wir haben 5 Tage in einer Woche Unterricht. Und wir fangen von 8 Uhr morgen bis 13 Uhr. Und das ist jeden Tag. Und in einem Tag, jede Klasse haben 6 Unterricht.
6 unterschiedliche Fächer.
Genau, jeden Tag. Ja, jeden Tag 6 unterschiedliche Unterrichte. Und alle unsere Klasse von 7 bis 12 sind in einer Zeit.
An dieser Stelle möchte ich noch einmal an den Beginn der Sendung erinnern. Da hatte ich den Text vorgelesen, Ein Traum hinter verschlossenen Türen. Der stammt von einer Schülerin der Anna-Akademie. Sie ist in der 8. Klasse und hat den Text im August diesen Jahres geschrieben. Wie viele Schülerinnen habt ihr denn momentan in der Anna-Akademie?
Letztes Jahr wir hatten 214 Schülerinnen und diesen Jahr wir hatten unsere Möglichkeit und von Website und Plattform und andere Sachen für 929 Schülerinnen, Mädchen in Afghanistan. Aber wegen dieser Situation von Internet und anderen Sachen zum Beispiel, wir haben jetzt in diesen Jahren 929 Schülerinnen oder Mädchen in Anna Akademie. Ja. Genau.
Okay. Ja, du hast jetzt gesprochen über die Situation, dass der Internetzugang zwischenzeitlich gesperrt war. Am 30. September haben die Taliban das Internet in Afghanistan ja vollständig abgeschaltet, sodass das Land bis auf Weiteres digital vom Rest der Welt abgeschnitten war. Und das soll zwar nicht komplett auf Dauer so sein, aber das sogenannte Tugendministerium will das Internet massiv zensieren, sodass in Zukunft nur noch eine Nutzung in positiver Weise möglich sein soll. Und zwar nach dem Verständnis der Taliban. Und das bedeutet eben, dass es ganz, ganz viele Einschränkungen sind. Könnt ihr schon sagen, welche Auswirkungen das momentan auf die Arbeit der Anna-Akademie hat? Werdet ihr eure Kurse weiterhin anbieten können?
Das Internet ist in Afghanistan ein großes Problem in diesen Tagen, zum Beispiel wegen dieser Situation. Wir hatten unsere letzte Prüfung in einer Akademie und das war passiert, ja. Und wir hatten keine Verbindung mit unseren Schülerinnen und das war sehr schwierig. Aber
hattet ihr die Prüfung noch abschließen können?
Nur eine Prüfung.
Eine Prüfung, das ja. Heißt, es stehen noch weitere Prüfungen aus.
Ja, in den letzten Tagen, ich habe das gemacht, aber nicht so gut, wegen so viele andere Provinz oder andere Stadt gibt es kein Internet und das war nicht alle von unseren Schülerinnen dabei und weiß ich nicht, was ist passiert. Ich habe versucht von Starlink, ja, und so viele gefragt und so viele.
Was ist Starlink?
Starlink von Elon Musk, ja.
Ah, Internet, okay,
das,
ja.
Ja, das funktioniert, aber das funktioniert auch nicht in Afghanistan. Kronwan, das funktioniert auch, das ist illegal in Afghanistan und das ist auch sehr schwierig für uns. Und, ich war schockt, was ist passiert in Afghanistan? Wir hatten keinen Message von unseren Schülerinnen in unserer WhatsApp, in unserer Instagram und nach den 3 Tagen, sie kommt und sie hat gesagt, dass es nur WhatsApp, das funktioniert in Afghanistan und alle anderen Apps funktioniert nicht und das ist mit Filter und das ist sehr schwierig, ja. Und wir sind in Ferien bis 20. Oktober und wir versuchen, dass unser Online-Unterricht funktioniert oder funktioniert nicht. Aber was ich weiß genau, das ist nicht eine gute Verbindung. Und das war nicht gut, früher auch in Afghanistan. Aber jetzt, was ich weiß, das ist weniger als früher.
Das heißt, die Verbindungen werden schlechter und Schülerinnen aus entlegeneren Provinzen können dann möglicherweise nicht mehr teilnehmen?
Vielleicht. Und das ist traurig für mich. Und wir hatten ein Programm in unserer Akademie und das war auch sehr schwierig zu sehen. So viele unserer Schülerinnen hat ein Video gemacht und sie hat gesagt, ich möchte gerne ein Journalist sein, ich möchte gerne ein Ärztin sein, ich möchte das machen, ich möchte das machen. Oh mein Gott.
Die haben so große Träume.
Hoffnung,
ne?
So viele Hoffnung, so viele Träume und was ist passiert mit diesen Träumen? Und das war sehr schwierig für mich. Ja, ich habe so viel geweint.
Ja, das ist auch wirklich zum Weinen. Das ist,
genau.
Ist einfach eine ganz, ganz schreckliche Situation. Und wir wünschen euch natürlich sehr, dass ihr auch unter diesen erschwerten Bedingungen Möglichkeiten findet, euren Unterricht weiterhin anzubieten. Und dass möglichst viele Mädchen daran teilhaben können. Wie erfahren die Mädchen in Afghanistan denn überhaupt davon? Also wie kommen sie dazu? Du hast gesagt, es muss ja heimlich sein.
Wir machen das online, ja. Und das ist nur im Handy. Und alle zum Beispiel, sie haben keinen Namen. Das ist nur Code. Das ist geheim, wegen, sie sind zu Hause, aber wenn etwas passiert oder Taliban zum Beispiel nennen, dass es passiert und sie studiert online, das ist gefährlich. Aber was wir machen, alles Geheimnis zu lassen, ja.
Ja, okay. Und was passiert, wenn die Taliban etwas davon mitbekommen? Weißt du das?
Sie nehmen direkt so Prison, was ist das genau in Deutsch?
Ach so, sie werden gefangen genommen. Sie werden eingesperrt ins Gefängnis.
Genau, zum Beispiel Vater, Bruder oder Mädchen.
Das heißt, es werden dann nicht nur die Mädchen, die unerlaubterweise gelernt haben, sondern auch die Familienangehörigen, Väter, Brüder, genau, werden mitbestraft.
Ja, zusammen mit Mädchen. Warum? Weil es ist illegal, ja? Zu studieren, das ist illegal.
Das sollte es nicht sein. Also ich glaube, viele SchülerInnen hier in Deutschland haben oft keine Lust zur Schule. Aber also man muss sich wirklich klar machen, dass Bildung ein hohes Gut ist. Und wenn Mädchen in Afghanistan dieses Risiko auf sich nehmen, auch Risiko für Familienangehörige, weil sie einfach lernen wollen. Das ist ihr Recht.
Ne? Ja,
also
genau.
Das sollte ihr, genau, Recht sein. Und es wird verboten. Aber dieser Wunsch und dieser Traum zu lernen und Journalistin, Ärztin, was weiß ich, Juristin zu werden, das sind Träume, die sie verwirklichen sollten. Ne? Das ist einfach ganz schrecklich, dass sie diese Möglichkeiten nicht haben. Ne? Es ist wahnsinnig wichtig, Ziele und Träume zu haben und die nicht aufzugeben. Aber es erfordert dann auch wirklich viel Mut.
Ja, genau. Sie haben Mut und sie haben das Energie und sie haben diese Ideen. Aber wir arbeiten auch wegen diesen Lebenskompetenz-Subjekt, das ist eine Psychologen-Subjekt und wir machen etwas stark zu sein, zum Beispiel Wellbeing, Mental Health und andere Sachen.
Umgang mit schwierigen Situationen, dass sie eine Stärke aufbauen und Strategien lernen können, wie sie mit ihrer Situation so gut wie möglich umgehen können.
Ja.
Kommen denn alle eure Schülerinnen aus Afghanistan oder gibt es auch Mädchen aus anderen Ländern?
Unsere Hauptschülerinnen sind von Afghanistan, aber wir haben von Pakistan und Tadschikistan und Iran auch Schülerinnen.
Ja, okay. Und welche Fächer werden unterrichtet? Du hast gerade schon gesagt, dass ihr auch sowas wie Mental Health Unterricht macht. Welche Fächer unterrichtet ihr noch?
Normaler zum Beispiel Mathematik, Social Science, Geschichte, ja, und zwischen auch deutsche Sprache, englische Sprache und andere Sprache von unserer Land, zum Beispiel Dari und Pashto und auch Lebenskompetenz und auch Human Rights.
Ja, also Schulungen auch im Bereich Menschenrechte, die eigentlich für alle Menschen gelten sollten.
Ja, natürlich. Wenn etwas passiert in unserer Umgebung und in unserer Hause, Länder, wenn etwas so viel passiert, das ist eine normale Sache. Und wegen diesen Normalisation, wir haben diesen Menschenrechtsfächer in unserer Akademie. They shouldn't think that what is in Afghanistan going on, it's like a normal life.
Ja, dass diese Beschränkungen in den Rechten für Mädchen und Frauen, dass sie das nicht einfach hinnehmen, sondern dass sie lernen und ihnen bewusst gemacht wird, dass das den grundlegenden Menschenrechten entgegensteht, sie ihm nicht entspricht und dass sie sich nicht damit abfinden sollen, sondern weiterhin für diese grundlegenden Menschenrechte kämpfen sollen. Und sicherlich ist es wichtig, erstmal sich bewusst zu machen, dass es nicht normal ist und nicht okay ist, dass diese Rechte so beschnitten werden, ne? Und wenn dieses Bewusstsein nicht aufrechterhalten wird, dann habt ihr wahrscheinlich die Sorge, dass in ein paar Jahren sich die Frauen und Mädchen einfach damit abfinden und nicht mehr für ihre Wünsche und Träume und Hoffnungen kämpfen und sich vielleicht auch gar nicht mehr erlauben, solche Wünsche und Träume und Hoffnungen überhaupt zu haben. Dass sie quasi das Gefühl haben, wir haben nicht das Recht, solche Wünsche zu haben. Und natürlich, jedes Mädchen und jede Frau und jeder Mensch sollte Wünsche und Hoffnungen haben und Ziele verfolgen können. Welche Abschlüsse können denn bei euch an der Anna-Akademie gemacht werden?
Der Abschluss ist unser internes Zertifikat von Anna-Akademie und unsere Membership von Global Schools Program. Aber wir versuchen, Partnerschaften zu machen mit internationalen oder deutschen Schulen oder Universität oder ZFO, das anerkannt in Deutschland zu sein. Ja.
Okay.
Ja, aber das ist, was wir machen, das ist auch akzeptiert. Ja.
Ja, okay. Schülerinnen, die ein Abschlusszertifikat von der Anna-Akademie haben, dass sie damit die Möglichkeit haben, in Universitäten zum Beispiel zu studieren in Deutschland oder in Institutionen, mit denen ihr kooperiert. Das ist euer Ziel.
Ja, genau, ja. Aber das ist auch jetzt möglich. Aber wir versuchen auch zum Beispiel ein Scholarship oder andere Sachen zu finden, etwas mehr zu studieren. Das ist auch unser Ziel, ja.
Ja, ihr arbeitet darauf hin, dass ihr auch Stipendien vergeben könnt, damit mehr Schülerinnen dann in internationalen Institutionen in anderen Ländern möglicherweise weiter studieren können.
Genau.
Okay. Und wie viele haben jetzt ihren Abschluss schon gemacht bei euch? Du hast gesagt, 2 Schuljahre sind quasi vorbei.
Ja, genau. Von letztem Jahr, wir hatten unseren Abschluss vor 214 Mädchen gemacht, aber das war nicht alles von 12. Klasse, das war von alle Klasse, von 7 bis 12. Und von 12. Klasse, das war 30 Mädchen, ja, das Abschluss gemacht, ja.
Und perspektivisch soll es natürlich immer weitergehen.
Genau.
Und die Kurse finden auf Persisch statt?
Unsere Hauptsprache ist Persisch, aber in unseren anderen Sprachen, zum Beispiel Deutsch, Englisch und Pashto, da sind in Deutsch, Englisch und Pashto, ja. Aber Hauptsprache ist Persisch.
Ja. Ja, okay. Ja, du hast jetzt schon gesagt, also wie geht es nach den Kursen weiter? Ihr versucht, Stipendien zu vergeben oder zu vermitteln, um eben weiteres Lernen zu ermöglichen. Wenn ihr vor 2,5 Jahren angefangen habt, dann seid ihr ja auch noch im Aufbau und habt auf jeden Fall viel zu tun. Wie viele Menschen arbeiten denn in der Anna-Akademie?
Wir haben 30 Lehrer und Lehrerinnen von verschiedenen Ländern in unserer Akademie und auch 5 bis 10 Personen in unserem Team, das wir haben. Ja, aber alle sind ehrenamtlich und freiwillige Kollegen und Kolleginnen, genau.
Das heißt, die Leute, die für euch arbeiten, tun das ehrenamtlich?
Genau.
Und welche Aufgaben übernimmst du jetzt in der Anna-Akademie und dein Mann? Wie viel Zeit arbeitet ihr jede Woche dafür? Kann man das sagen?
Ja, jeden Tag, das bin ich frei. Ich mache etwas für Anna-Akademie, aber im Total, in ganzer Woche, das ist 10 bis 20 Stunden, ich arbeite für Anna-Akademie. Und mein Mann auch, Wir machen so viel, zum Beispiel Koordination mit Schülerinnen, mit unserem Team, mit unserer Verwaltung und anderer Sachen. Oder manchmal ich gehe in Unterricht, Online-Unterricht und ich spreche mit unseren Schülerinnen und Lehrer und Lehrerinnen. Ja, das wir machen, ja.
Ja, es ist wahrscheinlich viel organisatorischer Aufwand neben dem eigentlichen Unterricht,
genau,
der eben vielleicht nicht so sichtbar ist, aber ohne den das überhaupt nicht funktioniert.
Ja, natürlich. Ja. Und das ist so viel.
Ja, das glaube ich. Könnten denn noch mehr Menschen da arbeiten, damit ihr mehr Schülerinnen aufnehmen könnt?
Ja, natürlich, ja. Wir haben Struktur, das ist möglich, aber Problem ist mit Finanzierung, ja.
Das wäre jetzt meine nächste Frage. Wie finanziert sich die Anna Akademie?
Anna Akademie bis jetzt, das ist von Spenden, ja, von unserer Link, das wir haben, oder Privatpersonen spenden oder unterstützen uns. Und so viele sind auch Freiwillige und ehrenamtlich auch. Aber es gibt so viele Finanzierungsprobleme wegen diesen Online-Plattformen, Website, andere Sachen, Internet oder etwas Koordination zu machen.
Okay, das heißt, ihr seid auf Spenden angewiesen und seid dankbar für jeden Euro, der euch gespendet wird, damit ihr eure Arbeit fortsetzen könnt.
Genau.
Wie kann man denn mehr über eure Arbeit erfahren? Kann man euch auf den sozialen Medien folgen? Wo seid ihr da vertreten?
Ja, genau. Wir haben unsere offizielle Website. Das ist www.annaakademie.com und auch unsere Social Media Apps, zum Beispiel Anna Akademie in Instagram, Facebook, LinkedIn. Und auch X, aber unsere viele Arbeit ist in unserer Website und unserer Instagram.
Okay, das heißt, wenn man euch da findet, wie sind die Homepage und Instagram, ist das auf Englisch oder ist das auf Persisch oder beides? Also kann man als nicht persisch sprechende und lesende Person da auch folgen?
Ja, genau. Unsere Website ist in Englisch und auch in Persisch und auch in Instagram. Das ist auch möglich.
Ja, okay. Vielen Dank für deinen Bericht über die beeindruckende Arbeit, die ihr da leistet, Benazir. Das ist wirklich total beeindruckend. Ihr schenkt jungen Frauen damit Hoffnung und eröffnet ihnen neue Perspektiven. Und wir wünschen euch sehr, dass ihr die nötige Unterstützung erhaltet und weiterhin erfolgreich seid. Und liebe HörerInnen, wenn ihr die Anna Akademie unterstützen möchtet, dann könnt ihr das über die Homepage tun, unter anna.akademie/donate-us. Da findet ihr nähere Informationen. Das ist auf jeden Fall eine ganz wertvolle, großartige Arbeit. Und wir sind wirklich sehr, sehr beeindruckt und danken dir ganz, ganz herzlich, dass du uns davon berichtet hast. Und es ist wirklich, wirklich beeindruckend, wie viel Mut und Kraft und Energie ihr da reinsteckt und daran festhaltet, trotz Schwierigkeiten. Das ist wirklich eindrucksvoll. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank, liebe Johanna. Das ist sehr nett von dir. Und laut UNICEF, ja, das ist 3 Millionen Mädchen in Afghanistan, die sind verboten von Schule. Und jeden Menschen oder jeden Organisation, sie können uns unterstützen. Das ist nicht nur Spenden, ja, sie können mithelfen, mitmachen. Und wir sind geöffnet für jeden Unterstütz, helfen und spenden. Vielen Dank.
Ja, hoffentlich fühlt sich der eine oder andere von unseren HörerInnen eingeladen, da zu recherchieren und vielleicht auch was zu spenden. Das wäre wirklich toll.
Nach diesem sehr eindrücklichen Bericht haben wir uns gefragt, was Städte und Kommunen ganz aktiv tun können. Also wirklich hier bei uns vor Ort. Welche Möglichkeiten gibt es, um zumindest einzelnen Frauen die Perspektive zu bieten, nach Deutschland zu kommen und ihr Studium fortzusetzen? Eine Studie der Rechtsanwältin Helene Häuser im Auftrag der Heinrich-Böll-Stiftung beschäftigt sich genau damit, wie Kommunen legale, sichere Zugangswege für Flüchtende fördern können. Eine Möglichkeit dabei ist, dass Kommunen die Erteilung von Visa für Bildungszwecke befördern können. Die letztendliche Erteilung geschieht dann allerdings wieder auf Bundesebene. Aber Kommunen können durch Vorabzustimmungen und durch Unterstützung hier vor Ort positive Voraussetzungen für eine Visa-Erteilung schaffen. Wir hatten vor der Kommunalwahl dieses Jahr Wahlprüfsteine an die Kölner Parteien geschickt und sie genau zu solchen visafördernden Maßnahmen wie eben diese Bildungsvisa für weibliche afghanische Studierende befragt. Wir haben jetzt einen SPD-Bürgermeister in der Stadt Köln. Und die SPD sowie die Grünen und die Linke haben sich auch positiv zu dieser Frage geäußert in unseren Wahlprüfsteinen. Und da heißt es jetzt für uns, dran zu bleiben, sodass daraus auch Wirklichkeit wird.
Nun kommen wir zu unserer dritten Kategorie, in der wir uns mit Narrativen beschäftigen. Also mit der Art, wie Themen dargestellt und gesellschaftlich wahrgenommen werden. Diesmal widmen wir uns der Bezeichnung sichere Herkunftsländer. Diese Bezeichnung habt ihr sicher auch schon gehört. Gemeint sind Länder, in die geflüchtete Menschen sozusagen mit gutem Gewissen abgeschoben werden können. Aber was heißt das genau? Welche Kriterien müssen erfüllt sein, damit ein Land als sicher deklariert wird? Bei sogenannten sicheren Herkunftsstaaten im Sinne der EU-Richtlinie 2013/32 gehen die Behörden davon aus, dass in so kategorisierten Ländern weder eine Verfolgung noch Folter oder unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe nach Bedrohung infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen bewaffneten Konflikts zu befürchten ist. Das ist sehr kompliziert, aber also Länder können nur als sicher kategorisiert werden, wenn Menschen, die dahin abgeschoben werden, in keiner Weise Schaden droht. Also wo Leib und Leben nicht bedroht sind. Und die Bundesregierung ist dafür zuständig, zu überprüfen, ob diese verfolgungsfreien Zustände für das gesamte Staatsgebiet und alle Bevölkerungsgruppen gelten.
Das Europarecht erlaubt nationale Listen sicherer Herkunftsstaaten. Das heißt, jedes Land kann eigene Listen führen. Lange Zeit galten für Deutschland alle europäischen Staaten, die südeuropäischen Nicht-EU-Länder, Albanien, Bosnien, Mazedonien, Montenegro sowie die afrikanischen Länder, Ghana und Senegal als sichere Herkunftsländer. Jetzt soll diese Liste immer mehr erweitert werden. Für Menschen aus diesen Staaten gelten eigene Verfahrens- und Aufnahmeregelungen. Ist ein Staat als sicherer Herkunftsstaat deklariert, verkürzt sich die Frist bei Asylanträgen, sodass beispielsweise für Rechtsmittel gegen eine ablehnende Entscheidung eines Asylantrags nicht mehr so viel Zeit bleibt. Die Bestimmung von sicheren Herkunftsstaaten führt zu schnelleren Verfahren und Rückführung bei Ablehnung eines Antrags. Asylsuchende aus diesen Ländern sind nicht nur im Asyl- und Klageverfahren schlechter gestellt als andere Asylsuchende, sondern auch bei der Unterbringung und beim Zugang zum Arbeitsmarkt, der bleibt ihnen grundsätzlich versperrt.
Der Freistaat Thüringen beispielsweise schreibt auf seiner Webseite: Bei Asylanträgen von Personen aus diesen Ländern besteht die Regelvermutung, dass keine Verfolgungsgefahr vorliegt. Daher werden ihre Asylanträge als offensichtlich unbegründet abgelehnt. Es folgt noch der Zusatz, dass Beweismittel vorgelegt werden können, dass dies in einem konkreten Fall nicht so ist. Aber aus dem Wortlaut ist herauszuhören, wie die generelle Einstellung gegenüber solchen Asylanträgen ist. Es ist auch klar, wie schwierig es für asylsuchende Menschen ist, richtige, akzeptable Beweismittel zu präsentieren. Aber wie sieht es in den sogenannten sicheren Herkunftsländern wirklich aus? Mit der tatsächlichen Sicherheits- und Menschenrechtslage in diesen Ländern hat die offizielle Einschätzung in der Regel wenig zu tun. So leiden zum Beispiel viele Roma in den Westbalkanstaaten, die als sichere Herkunftsländer eingestuft sind, unter vielfältiger Diskriminierung und leben in extrem prekären Verhältnissen ohne Gesundheitsversorgung, Hygiene und Zugang zu Schulbesuch. Laut Amnesty International hat die Bundesregierung selbst im Jahr 2021 in Bosnien-Herzegowina gewalttätige Übergriffe auf Roma, Juden und Homosexuelle festgestellt.
Das Konzept der sogenannten sicheren Herkunftsstaaten zielt darauf ab, Schutzsuchende aus diesen Ländern abzuschrecken und vor einer Flucht abzuhalten oder sie schnell abschieben zu können. Das Konzept folgt also nicht menschenrechtlichen Vorgaben, sondern politischer Willkür. Die pauschale Unterstellung, Schutzsuchende aus diesen Ländern hätten keine Schutzgründe, steht dem Grundprinzip des Asylverfahrens entgegen. Das beinhaltet nämlich eine individuelle, sorgfältige Prüfung des Asylgesuchs. Außerdem hat der Europäische Flüchtlingsrat festgehalten, dass das Konzept von den sicheren Herkunftsstaaten dem Artikel 3 der Genfer Flüchtlingskonvention auch widerspricht. Dieser besagt, dass flüchtende Menschen ein Recht auf Schutz vor Diskriminierung aufgrund von Rasse, Religion oder Herkunftsland haben. Die Ablehnung eines Asylgesuchs nur aufgrund des Herkunftslands ist also gar nicht zulässig, wird aber tatsächlich praktiziert. Derzeit plant die EU-Kommission, immer mehr Länder auf die Liste der sicheren Herkunftsstaaten zu setzen. So zum Beispiel Bangladesch, Indien, Kolumbien, Ägypten, Marokko und Tunesien.
Im Bundestag wurde vor der Sommerpause ein neu geplantes Gesetz diskutiert, laut dem sichere Herkunftsstaaten nicht mehr per Gesetz, sondern per Rechtsverordnung der Bundesregierung bestimmt werden sollen. Bundestag und Bundesrat wären also außen vor. Damit will die Bundesregierung nicht nur einen für sie unliebsamen politischen Prozess umgehen, sondern auch das Grundgesetz. Dort steht nämlich, dass die Bestimmung der Staaten per Gesetz mit der Zustimmung des Bundesrates erfolgen muss. Und im Bundesrat sitzen nun mal oft viele VertreterInnen der Oppositionsparteien. Der Bundesrat ist ein wichtiges Korrektiv für politische Entscheidungen. Zum Beispiel scheiterte die Einstufung von Algerien, Marokko und Tunesien als sichere Herkunftsländer nach öffentlicher Diskussion im Bundesrat unter anderem wegen der dortigen Verstöße gegen die Menschenrechte von queeren Menschen. Zu Recht, wie die Rechtsprechung des EuGH später zeigte.
Die aktuelle Bundesregierung will also ein solches Korrektiv abschaffen und lieber per Verordnung schnell ihre migrationsfeindlichen Vorhaben durchbringen. Wir als Seebrücke Köln sagen ganz klar, wir haben in Deutschland aus gutem Recht Gesetze etabliert, die Menschenrechte schützen. Wir verurteilen es entschieden, dass die Bundesregierung jetzt Rechtsgrundlagen abschaffen will, mit dem Ziel, für Migrantinnen und Flüchtende immer mehr Menschenrechte abzubauen. Wir hoffen wirklich, dass der Bundestag diesen Rechtsabbau ablehnen wird.
Grundsätzlich fordern viele Menschenrechtsorganisationen, dass das Konstrukt der sicheren Herkunftsstaaten nicht ausgeweitet werden darf, sondern im Gegenteil ganz abgeschafft gehört. Viele Länder, die als sicher deklariert sind oder es nun werden sollen, sind es de facto nicht. Und die dortigen Verhältnisse stellen eine Gefahr für die Menschen dar, die dorthin zurückgeschickt werden.
Da sieht man wieder, dass nur weil etwas so heißt oder so benannt wird, wie hier sichere Herkunftsland, es vielleicht gar nicht so ist. Es ist also wichtig, die Sachen zu hinterfragen und ich finde es auch super wichtig, hier unsere Kategorie der Narrative wirklich zu hinterfragen, was macht Sprache, was wird uns vielleicht so ein bisschen vorgebetet und dem ist aber allerdings gar nicht so. Genau, es war heute vielleicht ein bisschen eine längere Sendung. Wir hoffen, ein paar haben es bis zum Ende durchgehalten und ihr konntet auch was Neues lernen und es war spannend für euch. Uns hat es sehr Spaß gemacht, diese Sendung vorzubereiten. Wir hatten tiefe Einblicke in die Anna-Akademie und haben ganz interessante Menschen dafür getroffen. Deswegen freuen wir uns, dass wir diese Sendung hier auf den Weg gebracht haben und hören uns demnächst wieder.
Und schließend wollen wir die Sendung nochmal mit einem weiteren Text einer 19-jährigen Schülerin der Anna-Akademie, Zual Lali. Sie besucht die 11. Klasse und hat den Text im Sommer diesen Jahres im Rahmen des Unterrichts geschrieben. Und damit entlassen wir euch aus dieser Folge. Tschüss.
Tschüss.
Der Text ist überschrieben, wenn Bildung ein Traum bleibt. Meine Augen blieben an der verschlossenen Tür hängen. Ich war nicht mehr das Mädchen von früher. Ich kam zurück aus Mauern, die das Leben erstickten. Dort war mein einziges Verbrechen, eine Frau zu sein. Manche Mädchen verschwanden für immer, andere kehrten als Schatten zurück. Mit der Schließung der Universität verlor ich nicht nur Wissen, sondern auch Würde. Wir flohen in den Iran, doch dort schlugen uns Worte wie Peitschen. Ihr seid keine Menschen, geht zurück. Vater suchte Arbeit mit verletzten Händen, Mutter weinte still. Mein Bruder durfte nicht lernen, ich selbst hielt heimlich an meinen Träumen fest. Bis man uns an der Grenze alles nahm. Zurück in Afghanistan warteten Spott, Zwang und die Entscheidung der Familie, mich zur Heirat zu drängen, um Ehre zu retten. Niemand sah, dass mein Herz noch immer für die Bücher schlug. Heute blicke ich auf ein Foto meiner Studienzeit. Ein Mädchen mit strahlendem Lächeln. Ich frage mich, ob sie noch in mir lebt. Und leise bleibt nur ein Gedanke. Tief in mir bleibt ein Funken Hoffnung. Solange meine Erinnerungen an Bücher und Stimmen der Klasse leben, glaube ich, dass eines Tages die Türen wieder geöffnet werden. Für Mädchen, die nicht länger schweigen wollen. Könnte Frau sein, doch nur eine Wahl sein und kein Urteil.